Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Die amerikanische Künstlerin Colleen Smith ist vor allem als Filmemacherin und Multimedia-Künstlerin bekannt, schätzt aber auch die ganz analoge Kunst im Alltag.
Ich mag Dinge aus dem häuslichen Bereich. Manche Künstler sind so gut im Herstellen von Dingen. Sie haben dieses bestimmte Gefühl dafür und können alles machen mit ihren Händen. Das ist unglaublich. Aber ich staune über all die Dinge, die es schon auf der Welt gibt und denke darüber nach, wie ich sie gebrauchen könnte.
Und in ihrer ersten Einzelausstellung in Deutschland, in Hannover, da gibt's einiges zum Anfassen und Mitmachen für die Besuchenden. Wir stellen The Volcano Manifesto vor. Dann besuchen wir den Literaturnobelpreisträger Jon Fosse in seiner norwegischen Heimat und hören, wie sich sein Leben und Schreiben nach dem Preis 2023 verändert hat. Eine Veränderung gibt's auch bei der Süddeutschen Zeitung. Der langjährige Chefredakteur Wolfgang Krach räumt seinen Posten wegen Unstimmigkeiten zur Zukunft der SZ. Nichts für schwache Nerven ist ein Horror-Kasperl-Theater der Oper Frankfurt. Und dann versuchen wir mit etwas Yoga noch ein bisschen ruhiger in den Abend zu gehen, hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. 23 Jahre hat der Journalist Wolfgang Krach für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet, 10 Jahre davon als Chefredakteur. Heute wurde bekannt, dass er sein Amt zum Jahreswechsel abgibt und er die Redaktion verlässt, offenbar aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit den Gesellschaften. Und darüber habe ich heute Abend mit der unabhängigen Medienforscherin Alexandra Borchert gesprochen. Sie war bis 2017 für 12 Jahre leitende Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo Frau Borchert.
Hallo, guten Abend.
Nach Spiegelinformationen hätte hinter der Trennung ein Streit über den Redaktionsetat gesteckt. Angeblich ging es da um hohe Renditeerwartungen der südwestdeutschen Medienholding. Glauben Sie, dass die Renditenansprüche des Verlags überzogen sind und schlussendlich wirklich der Journalismus darunter leiden wird?
Also ich kenne diese Renditeerwartungen nicht. Ich bezweifle aber, dass die wirklich überzogen sind, denn heutzutage kann sich kein Verlag mehr leisten, wirklich die ganz großen Renditeerwartungen zu haben. Früher, als die Anzeigen nur so reintrudelten, da haben ja viele Verleger sich ordentlich was verdient, so ein paar Villen und so. Manche hatten auch kein verlegerisches Interesse, aber das ist ja seit vielen Jahren vorbei und die meisten Verlage kämpfen schlicht ums Überleben. Ich weiß nicht, wie jetzt die Renditeerwartungen direkt sind bei der Südwestdeutschen Medienholding, die ja mit so ungefähr 80% der Mehrheitsanteil Eigner ist bei der SZ. Aber es wird harte Auseinandersetzungen gegeben haben um die Wirtschaftlichkeit und wie die zu erreichen ist. Und das sieht man ja auch daran, dass ungewöhnlich offen in dieser Trennungserklärung gesagt wurde, es gibt da einen Konflikt. Und das ist ja gar nicht so häufig, dass das wirklich so klar auf den Tisch gelegt wird.
Was klar ist, ist, dass bis auf Weiteres Judith Wittwer die SZ als Chefredakteurin allein weiterführen wird. Sie hatte die SZ seit 2020 gemeinsam mit Krach geleitet und auch Sie kennen ihn gut, haben ja lange unter ihm oder mit ihm zusammengearbeitet. Wie würden Sie das einschätzen? Ist er ein Typ, der einfach mal hinschmeißt oder muss es da schon gewichtige Differenzen gegeben haben?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben wirklich sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Er ist jemand, der ein ganz starkes Wertegerüst hat und auch ein ganz, ganz extrem hohes Pflichtbewusstsein. Das erwartet er auch von anderen und das ist auch richtig so. Und der wird sich das sehr genau überlegt haben, was er da macht. Er wird einfach wirklich sein Amt zur Verfügung gestellt haben, weil ihm guter Journalismus, starker Journalismus ein Herzensanliegen ist. Und das wird wohl nicht allen so gegangen sein in der Verhandlungsrunde, dass sie das so wichtig finden wie er. Und ja, vielleicht haben die auch eine andere Vorstellung von Journalismus zum Teil. Und da sind offensichtlich wirklich unüberbrückbare Differenzen entstanden.
Sein Wertegerüst, die Pflichtbewusstheit, die haben Sie schon angesprochen. Ist das auch die Art des Journalismus, für die er steht?
Ja, absolut. Also Wolfgang Krach war Investigativjournalist. Der war ja vorher auch beim Stern und beim Spiegel angefangen, hatte er beim Donaukurier. Er war immer ein sehr stark politischer Kopf und er stand auch bei der SZ für den investigativen Journalismus. Also die Panama Papers, das ist diese große investigative Recherche gewesen, die die SZ ja auch international bekannt gemacht hat. Die macht das auch mir noch heute einfacher, wenn ich irgendwo sage, ich habe lange bei der SZ gearbeitet. Und das ist das, wofür Wolfgang Krach stand. Der hat auch diese Abteilung investigative Recherche ganz stark aufgebaut, diese Kooperation auch mit öffentlich-rechtlichen Sendern. Und das ist nicht immer der Journalismus, und das sage ich jetzt als Branchenexpertin, als Beraterin, der die meisten Abos zieht. Also wir wissen ja, die Medienhäuser heute müssen sich perspektivisch mehr oder weniger ausschließlich mit Digitalabos finanzieren können, über Wasser halten können. Und da gibt es viele Themen, die Abos ziehen, die auch dann eher so in den Bereich Lebenshilfe oder Wohlfühljournalismus gehen. Das ist sicher die Art von Journalismus gewesen. Und ich hoffe, ich trete ihm jetzt da nicht zu nah, für die Wolfgang Krach nicht gestanden hat.
Jetzt hat die Süddeutsche Zeitung in der Pressemitteilung ja eben gerade auch von Meinungsverschiedenheiten gesprochen, die eben die Zukunft und die Weiterentwicklung betreffen. Was bedeutet jetzt denn dieser Weggang von Krach mit seiner Art des Journalismus auch für den zukünftigen Kurs der Süddeutschen Zeitung?
Oder will ich jetzt keine Prognosen anstellen? Also ich selber sehe von außen, dass die SZ auf einem ganz guten Weg ist, wenn ich das vergleiche mit dem, was andere Medienhäuser machen. Man muss sich eben sehr stark mit den Bedürfnissen des Publikums beschäftigen. Man muss sich mit den Konsumgewohnheiten, Medienkonsumgewohnheiten auseinandersetzen. Und ich finde auch nicht, dass die SZ unpolitisch geworden ist. Sie hat jetzt sicherlich eine andere Mischung als noch vor 20 Jahren, als ich da angefangen habe, 2005. Also es gibt heute viel mehr Themen, wo man eher sagen würde, das ist so, ja, damals hätte man vielleicht abfällig gesagt, Befindlichkeitsjournalismus oder einfach weichere Themen, aber die haben ja auch ihre Berechtigung. Und die SZ ist ja erfolgreich im Verkauf von Digitalabos. Im Moment hat sie so ungefähr 200.000 Digitalabos, und Digitalabos kann man zwar nicht für so viel Geld verkaufen wie die Printabos früher, aber dafür kostet ja jedes zusätzliche Abo, was man generiert, exakt 0 Cent, weil man ja nicht mehr drucken muss, nicht mehr verteilen muss. Also die Kostenstruktur ist ganz anders. Und da ist die SZ auf einem recht guten Weg und hat sich da auch unabhängiger von den wegbrechenden Anzeigenerlösen gemacht.
Also mittendrin im Transformationsprozess, dem großen, den wir auch alle schon seit Jahren eigentlich beobachten können. Wenn wir jetzt mal aus Deutschland rauszoomen, in die USA schauen, dann sehen wir da viele Zeitungen, die Finanzinvestoren gehören. Eigentümer der Washington Post ist ja beispielsweise Amazon-Gründer Jeff Bezos. Bei dem wirtschaftlichen Druck, den Sie gerade ja auch angesprochen haben, unter dem viele Medienhäuser, nicht nur die SZ, stehen, muss auch in Deutschland befürchtet werden, dass zukünftig nur noch den Menschen möglich ist, Zeitungen zu machen und damit ja auch öffentliche Meinungsbildung zu betreiben, die viel Geld haben?
Ja, ich würde davor warnen, immer davon auszugehen, dass alles, was in den USA passiert, hier auch passiert. Wir haben eine ganz andere Struktur der Medien. Wir haben noch sehr starke regionale Medienmarken, auch verschiedene. Es haben sich große Netzwerke gebildet. Ich nenne das Redaktionsnetzwerk Deutschland von Matzak, Funke Medien, hier im Süden Deutschlands, Ippen, die sich zusammenschließen und auch Synergien schaffen und wirklich für starken Journalismus stehen und nicht nur für Geld verdienen und die Marke auspressen. Nichtsdestotrotz wird viel auf die Medienhäuser zukommen, jetzt wo wir direkt ins KI-Zeitalter reingehen, denn im KI-Zeitalter droht der Journalismus noch stärker unsichtbar zu werden. Die Marken verschwinden, wenn die Menschen sich nur noch über Chatbots zum Beispiel ihre Informationen zusammenklauben. Und das wird die wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre werden, für die großen Medienhäuser hierzulande und überall den Journalismus sichtbar zu halten im KI-Zeitalter.
Vielen Dank, Alexandra Borchert, für diese Einschätzung.
Gern geschehen.
Über die weiteren beruflichen Pläne von Wolfgang Krach ist bislang übrigens noch nichts bekannt. Klar ist, nach 23 Jahren verlässt der Chefredakteur die Süddeutsche Zeitung. Kinder waren heute Nachmittag die ersten Gäste in der neuen Ausstellung The Volcano Manifesto in der Kästner Gesellschaft in Hannover. Da wurde durch Höhlen gekrochen und ein Ideenvulkan entwickelt bei der Kindervernissage vorab. Und heute Abend wurde die erste Einzelausstellung der US-amerikanischen Filmemacherin und Multimedia-Künstlerin Colleen Smith in Deutschland dann auch ganz offiziell fürs erwachsene Publikum eröffnet. Und mein Kollege Carsten Probst war dabei. Guten Abend nach Hannover.
Guten Abend, hallo.
Smith bewegt sich seit über 20 Jahren zwischen Independent-Film und bildender Kunst. Dabei thematisiert sie Gesellschaftsutopien, aber auch die Frage, was Geografie und Geschichte mit der Unterdrückung schwarzer Identität zu tun hat. Ein breites Themenspektrum. Dafür ist sie international bekannt. Was zeigt sie jetzt in Hannover?
Ja, am Anfang sieht es erstmal überhaupt nicht nach einer Ausstellung aus, muss ich sagen, sondern man hat das Gefühl, man betritt eine gemütliche Hotellobby oder vielleicht so eine Art eher Hotelbibliothek, denn da sind erstmal so drei schwarze Ledersofas aufgestellt um einen Tisch, auf dem Bücher ausgelegt sind. Und an der Seite steht dann auch noch ein Plattenspieler auf so einem Podest, auf dem man dann auch noch Musik auflegen kann. Das Licht ist so ein bisschen runtergedimmt, die Wand verziert mit einer von der Künstlerin gestalteten Tapete mit Pflanzenmotiven. Also das sieht erstmal sehr gemütlich, sehr wohnlich aus, aber von da aus gelangt man dann in einen großen Saal, an dessen Wänden lauter Filmprojektionen laufen, aber so eher von der Sorte, wie man sie mit Handykameras macht. Und vor diesen Filmbildern tauchen immer wieder so kleine Nippesfiguren auf, so Spielzeugpferde, ein Segelboot, aber auch so kleine Kopien afrikanischer Plastiken und so weiter. Dann geht's eine Etage höher und dort hängen an der Decke erstmal große bunte Stoffbanner mit verschiedenen Motiven, zum Beispiel eben dem Vulkan, der der Ausstellung den Titel gibt, oder auch mit Texten. Man sieht Schichtmodelle von Landschaften, Stücke erkalteter, polierter Lava und landet dann schließlich in einem großen improvisierten Kinosaal, wo eben die drei Kurzfilme von Colleen Smith laufen, die die Serie Volcano Manifesto ausmachen. Also es sind zusammengefasst sehr viele verschiedene Eindrücke. Ein bisschen verwirrend am Anfang vielleicht, aber ich kann vielleicht schon vorwegnehmen, dieser Eindruck legt sich dann mit der Zeit. Colleen Smith hat das alles sehr genau arrangiert und überlässt nichts dem Zufall.
Dann bleiben wir mal im ersten Stock bei dem Vulkan. Was interessiert Sie so sehr daran, dass Sie ja den Vulkan jetzt ein ganzes Manifest widmet?
Zusammengefasst würde ich sagen, es geht um Vulkane als Sinnbilder, genauso wie die Höhlen, durch die die Kinder dann kriechen können und dergleichen mehr, so Landschaftsformationen. Also Vulkane, deren Krater sehr weit in die Erdkruste hineinreichen, sind wie Sinnbilder für in die tiefen geologischen Schichten hineinreichende Einblicke in die Erdgeschichte, geologische Zeiten, Zeiten, in denen es vielleicht noch gar keine Menschen gab oder auch Zeiten, in denen die indigenen Kulturen herrschten. Die weiße westliche Zivilisation, das kann man sozusagen im Umkehrschluss dazu eigentlich sich denken, ist im Vergleich mit diesen riesigen Zeitdimensionen eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Zeitraum, hat aber auch zu einer beispiellosen Verschüttung und Unterdrückung indigener Kulturen und ihrer Geschichte geführt. Und Colleen Smith schafft es eben mit ihren Ausstellungsinstallationen, das Publikum eigentlich so, ja, man kann sagen, an einer irgendwie ideellen Ausgrabung dieser verschütteten Geschichte direkt zu beteiligen. Sie stellt nicht einfach irgendwelche Bilder aus, sondern stellt Umgebungen zusammen, in die die Besucher selbst eingreifen können. Deswegen sieht sie sich selbst auch in erster Linie als Künstlerin, wie sie sagt, und gar nicht so sehr als Aktivistin.
Als ich jünger war, fand ich es gut, wenn Aktivistinnen und Aktivisten meine Arbeiten verwendeten. Aber als ich sah, wie sie das taten, wurde mir klar, dass das nichts damit zu tun hatte, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte. Sie versuchten, die machtvolle Erfahrung von Kunst dafür zu nutzen, die Leute in eine bestimmte erwünschte Richtung zu pushen. Auch wenn ich grundsätzlich ja mit dieser Richtung übereinstimme, möchte ich trotzdem, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich aus sich heraus mit den Fragen zu beschäftigen, die ich in meinem Werk anspreche. Nicht sie in eine bestimmte Richtung zu drängen, wie es die Politik tut.
Also für mich klingt schon raus, dass es eben erwünscht ist, in diese Ausstellungsumgebung einzugreifen. Der Plattenspieler, wo man was auflegen kann, die verschiedenen Bücher, die da herumliegen. Jetzt ist Smith ja aber eigentlich als Filmemacherin bekannt. Und das wiederum ist ja ein Medium, was jetzt nicht sonderlich zu Interaktionen animiert oder einlädt. Man sitzt vor der Leinwand und schaut. Wie ist das in dieser Ausstellung?
Ja, das stimmt. Also bei dieser Filmtrilogie, die ich nannte, zum Volcano Manifesto, ist das auch so. Da sitzt man eben in diesem Kinosaal. Aber unten eben in der großen Halle zum Beispiel, wo eben diese vielen kleinen Handyfilme über die Wände huschen, da gibt es einen großen, hell ausgeleuchteten Tisch, auf dem sich diese ganzen von mir schon erwähnten Nippesfiguren befinden. Und die werden dort selber mit Kameras eingefangen, die Besucher können von dort sozusagen auf diesem Tisch diese Figuren selber immer wieder neu ins Bild bringen, immer wieder neu anordnen, selbst eine eigene quasi filmische Szenerie schaffen. Und Colin Smith selbst sagt auch, dass sie eigentlich gar nicht zwischen Film und interaktiver Kunst unterscheidet.
Ich habe nie eine bewusste Entscheidung getroffen, eine experimentelle Filmemacherin oder eine bildende Künstlerin zu sein. Ich habe immer versucht, einen Ort zu finden, an dem ich mit Leuten ins Gespräch komme über die Vorstellungen, die mich interessieren. Leider habe ich nie einen Weg gefunden, damit meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das ist ja auch der Grund, weshalb viele Künstler aufgeben. Von Ideen allein kann man nicht leben.
But that's kind of what I've been pursuing.
Ja, also mir scheint das das eigentlich Entscheidende an dieser Ausstellung zu sein oder überhaupt an ihrer künstlerischen Praxis. Für sie ist Kunst ein Medium, um einen dialogischen Raum zu schaffen. Also ihre Kunst besteht eigentlich daraus, einen Rahmen für ein Gespräch zu schaffen. Und das drückt sich eigentlich auch wirklich nirgends besser aus als in dem von Ihnen jetzt auch schon erwähnten ersten Raum mit diesen Sofas, wo man sitzen, Musik auflegen, lesen oder mit Leuten reden kann.
Wie ist das denn aufgegangen? Haben Sie sich dann wirklich eingeladen gefühlt?
Ich fühlte mich eigentlich sehr eingeladen, vorausgesetzt natürlich, man lässt sich so ein bisschen auf diese spezielle Form der Umgebungsgestaltung ein, wo einem jetzt nicht erstmal auf den ersten Blick die großen Meisterwerke an den Wänden präsentiert werden, sondern sehr, sehr viele kleinteilige Szenarien. Man hat immer das Gefühl, gefragt zu sein, wie man jetzt mit diesen oder jenen Dingen oder Eindrücken auch umgehen will. Und ich finde das übrigens in zweifacher Hinsicht sehr bemerkenswert. Zum einen natürlich, weil wir merken, wie gerade auch jetzt im Kulturbereich das ganze Dialogische, der Austausch immer weniger zum Zug kommt, sondern immer nur so identitäre oder politische Bekenntnisse gefragt sind. Und zum Zweiten, wie oft haben Museen in Deutschland, in Europa in den letzten Jahren schwarze Kunst ausgestellt und es ging dabei eigentlich immer nur um diese Institution oder um die Ansichten von weißen Kuratorinnen und Kuratoren. Das ist bei Colin Smith von Anfang an völlig anders. Sie ist diejenige, die die Räume gestaltet. Das hat nichts mit kultureller Aneignung zu tun, sondern tatsächlich mit einer Einladung, gern auch zum Streit.
Vielen Dank, Carsten Probst, für das Gespräch, fürs Selbstausprobieren und Mitnehmen nach Hannover.
Gerne.
Die Ausstellung The Volcano Manifesto von Colleen Smith, die ist ab morgen in der Kästner Gesellschaft zu sehen und läuft dann noch bis zum 26. März 2026. Ja, in 2026 ragen die neuen Ausstellungen schon rein. So langsam rutschen wir also in die Phase der Jahresrückblicke. Wenn ich an den Beginn des Theaterjahres 2025 zurückdenke, dann kommen mir im ersten Moment vielerorts Kürzungen in den Kopf. Und damit endet das Theaterjahr eigentlich gerade auch ein bisschen, wie es angefangen hat, mit einem großen Fokus auf die finanzielle Lage. Aber ob es nur düstere Nachrichten gibt in diesem Jahr und was abgesehen von den kulturpolitischen Schauplätzen auf den Bühnen passiert ist, das fragen wir in der aktuellen Folge des Theaterpodcasts. Mit zwei weitgereisten Mitgliedern der Theatertreffen-Jury schaut das Team zurück, zum Beispiel darauf, wie es um die Wiener Szene steht.
Gerade eher wieder am absteigenden Ast. Also wir haben mit Stefan Bachmann einen Burgtheaterdirektor, der sehr darauf bedacht ist, nicht nochmal unangenehm in die Schlagzeilen zu kommen, nachdem er das Jahr 2018 in Köln war und der mit Stars das Publikum zurückholen möchte. Wir hatten Kai Voges, der halt die
am Volkstheater,
der die konservative Presse mit Freuden vergrault hat und auch große Teile des etwas konservativer eingestellten Publikums dafür halt junge progressiveres Publikum reingeholt hat und ein aufregendes, nicht immer gutes, aber aufregendes Programm gemacht hat. Der hat sich nach Köln verabschiedet. Da haben wir jetzt Jan-Philipp Gloger, der ein gutes Programm macht, mit dem er aber versucht, möglichst allen es recht zu machen und selbst gemocht zu werden. Also eben nicht Skandale zu provozieren. Und in Wirklichkeit wollen wir das ja aber. Also wir sind zwar, wir verschrien als verschlafene Theaternation, aber umso mehr springen wir dann an darauf, wenn
steht auf Schmäh.
Ja, genau.
Das sagt Martin Thomas Pesel, bekannt auch hier aus Fazit als Theaterkritiker. Mehr von ihm und auch vom Theaterjurymitglied Vincent Koch gibt's in der neuen Folge des Theater-Podcasts zu hören. Überall da, wo es Podcasts gibt und in der DLF-App. Und hier gibt's jetzt tagesaktuelle Meldungen mit Robert Levin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Stadt Dresden will aus Geldgründen mehrere Theater zusammenlegen. Wie die Dresdner Neuen Nachrichten und Nachtkritik.de berichten, sollen das Festspielhaus Hellerau, die Staatsoperette Dresden und das TJG-Theater Junge Generation ab Anfang 2027 unter dem Namen Städtische Bühnen als Eigenbetrieb fungieren. Bisher werden die Häuser als sogenannte Regiebetriebe von der Stadt verwaltet. In einem internen Schreiben, das Nachtkritik vorliegt, zeigen sich die Intendanzen von Staatsoperette und TJG schockiert und kritisieren, dass sie nicht involviert waren. Kulturbürgermeisterin Klepsch argumentiert, die Bühnen seien dann freier in ihren Entscheidungen und sparten sich lange Ämterwege. Betriebsbedingte Kündigungen schließt die Stadt aus. Filmschaffende und Filminstitutionen fordern ein Bleiberecht für den iranischen Filmregisseur Jafar Najafi. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des offenen Briefes sehen sein Leben in Gefahr, wenn er in den Iran zurückkehren muss. Demnach drohen ihm dort Folter, Gefängnis und Berufsverbot. Najafi hat in Deutschland Asyl beantragt und eine Ablehnung bekommen. Während er im März im Filmforum Höchst den Dokumentarfilm Alone präsentierte, durchsuchte die Polizei seine Wohnung in Teheran und beschlagnahmte Dokumaterial, das Polizeigewalt während der Frauenproteste im Iran zeigt. Kritische Filmschaffende müssen dort mit drastischen Strafen rechnen. Die Unterzeichner verweisen auf den Regisseur Jafar Panahi, der zu 6 Jahren Haft und Berufsverbot verurteilt wurde, sowie auf Mostafa Al-Ahmad und Mina Mashadi, die beide derzeit im Gefängnis sind, sowie Mohammad Rasulov, der seinen Film »Die Saat des heiligen Feigenbaums« erst nach seiner Flucht aus dem Iran in Deutschland fertigstellen konnte. Erneut hat es in einem namhaften Museum einen großen Kunstdiebstahl gegeben. Unbekannte haben im Bristol Museum Ende September hunderte hochwertige Artefakte gestohlen. Seitdem ermittelt die Polizei, wendet sich jetzt aber mit Bildern aus Überwachungskameras und Personenbeschreibungen an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise, auch auf mögliche Online-Verkäufe. Demnach wurden die Gegenstände, von denen viele Spenden sind, aus der British Empire and Commonwealth Sammlung des Museums entwendet. Laut der Website dokumentiert diese die Verbindungen zwischen Großbritannien und Ländern des British Empire vom späten 19. Jahrhundert bis in die jüngste Zeit. Sie umfasst unter anderem Objekte von Inseln im Pazifik und Kleidung aus afrikanischen Ländern. Hinzu kommen Fotos, Filme, persönliche Unterlagen sowie Tonaufnahmen. Das Rijksmuseum in Amsterdam ist berühmt für Werke von Rembrandt und Vermeer und ein großer Touristenmagnet. Das Haus plant nun einen Ableger in Eindhoven im Südosten der Niederlande, nur knapp 50 Kilometer westlich der deutschen Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Das Museum soll im Stadtzentrum in der Nähe des Bahnhofs gebaut werden und in 6 bis 8 Jahren fertig sein. Eindhoven ist vor allem Hightech-Region, die damit kulturell weiterentwickelt werden soll. Museumsdirektor Tako Dibitz sprach auch von einem wichtigen Schritt, die weltberühmte Sammlung von mehr als 1 Million Objekten im ganzen Land zugänglicher zu machen. Das Meisterwerk »Die Nachtwache« von Rembrandt ist allerdings so kostbar, dass es das Museum in Amsterdam wohl nie verlassen wird.
Die Oper Frankfurt hat die Nebenspielstätte, das Bockenheimer Depot, heute Abend in ein groteskes Spiegelkabinett verwandelt. So klingt Harrison Birtwistles Oper Punch and Judy von 1968, angelehnt an ein traditionelles Puppentheater aus England, das dem deutschen Kasperltheater ähnelt. Eine Oper, die mit ihrer düsteren Grundstimmung und dem schwarzen Humor schon bei der Uraufführung polarisiert hat. Unsere Fazitkritikerin Natascha Pflaumbaum war bei der heutigen Premiere in Frankfurt dabei. Hallo.
Hallo.
Grusel, Horror, Kasperltheater. Als ich das gehört habe, im ersten Moment konnte ich mir diese Verbindung erstaunlicherweise ganz gut vorstellen. Wie verstörend war denn dieser Abend?
Ziemlich verstörend, weil Punch und Judy überhaupt kein netter Puppenspaß ist, sondern richtig blutrünstiger Horror, so der feinsten, niederträchtigsten Art, so à la Frankenstein. Also das ist so ein richtiger Antikasper, den Bert Whistle da geschrieben hat. Dieser Punch ist brutal, der ist absurd und der steht immer kurz vor der Explosion. Und die Geschichte geht dabei einfach ganz, ganz easy. Punch ist auf der Suche nach der idealen Frau, also der Frau seiner Träume. Also das ist so eine richtige Klischeegeschichte und diese Frau seiner Träume ist Pretty Polly, aber auf dem Weg in das unschuldige Land zu Pretty Polly begeht er eben zahlreiche Morde und da wundert man sich. Das liegt daran, dass die erfolglose Suche nach dieser idealen Liebe irgendwie sadistisch kompensiert werden muss, weil sie eben so erfolglos ist und weil er nicht das bekommt, was er will und darum mordet Punch also wild rum. Und er dreht zunächst sein eigenes Baby durch den Fleischwolf und die Musik, die wir eben gehört haben, das war das Wiegenlied dazu und er macht dieses Baby dann zum Hotdog und dann ersticht er seine Frau beim Trauern in der Kirche. Dann werden noch zwei Kumpel, der Lawyer und der Doktor vergiftet, dann noch Coregos, der die ganze Geschichte von Punch und Judy erzählt, der wird auch noch ermordet. Also es wird sehr, sehr viel getötet.
Ja, sehr blutrünstig. Ist es dann teilweise so grotesk, dass es auch schon wieder ins Komische kippt?
Ja, aber eher selten, denn die Sängerinnen und Sänger, die agieren zuerst wie Puppen und man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen, an diese Kostüme von Marlene Duken. Die greifen nämlich die Ästhetik klassischer Kasperlpuppen auf. Das sind so ganz grelle, schief sitzende Perücken und bunte, rote, grüne Kleider, die so aussehen wie diese Handsäcke, in die man dann seine Hände bei so Kasperlpuppen steckt. Die jede Bewegung ist überzeichnet, fast mechanisch und man möchte schon lachen, aber es ist dann eben wegen der Morde gar nicht so lustig. Und Regisseur Wolfgang Negele stellt diese Mordszenen dann in so nebeneinander stehende Minizimmer. Und diese Minizimmer sind so in Reihe gestellt, dass die aussehen wie so ein lebendiger Filmstreifen aus kleinen, real gebauten Sets. Und jedes Zimmer ist so ein Klischee. Zum Beispiel Pretty Polly's Raum wird quietschpink ausstaffiert, so gesteppt wie so eine Chanel-Handtasche. Und darin schneidet die Barbies mit einer Heckenschere den Kopf ab. Das ist irgendwie grotesk und lustig, aber es fließt einfach so viel Blut. Und irgendwann treten dann diese ganzen Puppen aus diesem Filmstreifen raus und werden doch zu realen Menschen. Und immer dann, wenn sie überfordert sind mit der Intensität ihrer Emotionen, dann werden sie wieder zu Puppen oder sie werden wieder zu Menschen. Und das ist so verstörend. Das ist zwar komisch, dieser Wechsel, aber gleichzeitig auch total verstörend irgendwie.
Ja, und das findet alles auch an einem besonderen Ort statt. Ich habe schon erwähnt, Bockenheimer Depot ist eine Nebenspielstätte der städtischen Bühnen in Frankfurt, so eine dreischiffige Halle. Wie verändert denn dieser besondere Raum auch die Oper?
Ja, klar, das wird natürlich alles auf dem Boden, also ohne Bühne gespielt. Die Bühne ist dieser große Raum und dieser Raum ist natürlich auch immer Kulisse. Das heißt, die Instrumente stehen auch direkt auf der Bühne. Man hört sie nicht nur, man sieht sie eben auch und die Musik wird so zum Teil des Geschehens. Also so entsteht so eine Art akustisches Bühnenbild. Also das ruckelt und kratzt und das ist eben auch sofort da, weil wir haben ja am Anfang die Musik gehört und die ist eben auch so präsent und so gestisch, diese kurzen abrupten Gesten, die Holzbläser stechen, das Schlagwerk, das knallt und das sieht man eben auch alles. Und dann kommen wieder so Streicher, die sirren, ab und zu tritt mal die Trompete weiter nach hinten, alles stößt, nichts fließt so und da geht eben von jedem Ton so eine Spannung aus und das sieht und spürt man ganz direkt durch diese Präsenz im Bockenheimer Depot.
Ja, und wie spielt dann der Gesang in dieses akustische Bühnenbild rein?
Das Ensemble hat natürlich wirklich zu tun mit dieser extremen Musik und macht das auch total brillant. Also Danae Contora singt diese Pretty Polly und sie singt das bis in die höchsten Töne, bis ins Pfeifregister. Und man denkt, oh Gott, wie einfach sie das alles abruft und zugleich noch diese groteske Barbie-Mörderin spielt. Und Jared Porter, der den Punch singt, der ist so richtig sadistisch. Sein Bariton ist so ganz spitz, sadistisch, verächtlich. Und Alden Gatt, der das Ganze dirigiert, der macht aus dieser Nummer so eine Geschichte, als würde er das immer machen. Also als würde das so leichtfüßiger Horror, und das ist es natürlich nicht, weil es hochkomplex ist. Aber die Musik, die ist wie so eine Filmmusik, die so gewalttätig, so gewaltmäßig über einen reinbricht.
Sie klingen also, als ob es sich gelohnt hat, sich auf diesen, ja, auch Horror einzulassen für den Abend?
Also ich fand den Horror total gut, muss ich sagen, weil das so Frankenstein-mäßig ist. Es ist so ein bisschen Netflix-mäßig, The Beast in Me. Es ist so blutrünstig, es fließt einfach, es ist so gewalttätig, es ist so außerhalb von jeder Norm. Aber was mir besonders gut gefallen hat, das Programmheft erzählt immer ganz viel von Freud, Pré, Ödipal und so weiter. Aber was mir so gefallen hat, war dieses Spiel mit Identitäten. Also dieser ständige Wechsel von ich bin eine Puppe, ich bin ein Mensch. Also dass da so eine Person, dass das Ich so diskontinuierlich erzählt wird, eben nicht so eine gerade Erzählung, sondern immer ständig verschoben, gebrochen, wieder aufgenommen wird. Das fand ich so richtig par excellence vorgeführt und toll, weil das genau ein Symptom unserer Zeit ist. Und das hat mir gut gefallen.
Also auch eine Tiefgründigkeit gab's. Vielen Dank, Natascha Pflaumbaum nach Frankfurt, für diese Eindrücke. Und bis Weihnachten gibt's noch einige Möglichkeiten, die Oper Punch and Judy zu sehen am 14., 18., 20. und 22. Dezember im Buckenheimer Depot. Und bis Weihnachten gibt's hier bei Fazit auch täglich die Möglichkeit, Anregungen für das ein oder andere Büchergeschenk zu bekommen.
Adventskalender. Mein Name ist Catherine Newmark, ich bin Redakteurin für Philosophie und Sachbuch im Deutschlandfunk Kultur und ich verschenke dieses Jahr ein Buch von Stefan Weidner, Yoga oder die sanfte Eroberung des Westens durch den Osten. Das ist ein ganz besonderes Buch. Es ist nicht eine Geschichte des Yoga als Körperpraxis, sondern es ist eigentlich eine Geschichte des kulturellen Austausches zwischen dem Westen, zwischen Europa und dem Osten, in diesem Fall Indien. Stefan Weidner ist ja selbst Islamwissenschaftler. Er kennt sich gut aus mit dem Nahen Osten, aber er hat sich jetzt bis nach Indien gewagt und er zeigt im großen globalen Überblick, wie viel Kulturaustausch es gab von der Antike an zwischen Griechenland und dem Mittelmeerraum und Persien und dann Indien. Alexander zog bis nach Indien, die Gelehrten gingen mit, man wurde beeinflusst von indischer Weisheit. Und was alle Denker und Philosophen immer umtreibt, ist die Suche nach Wahrheit, aber auch die Suche nach Spiritualität und sie beeinflussen sich da gegenseitig. Das zeigt Stefan Weidner wunderschön. Bis zum 19. Jahrhundert, wo Europa aufgrund des rasanten technischen Fortschritts tatsächlich auch nochmal in eine Sinnkrise gerät und sehr aktiv auch nach alternativen Modellen sucht, nach Spiritualität und in Indien zum Beispiel auch eine heilere, ursprünglichere Welt vermutet. Und die Inder wiederum bedienen auch diese Vermutung. Swami Vivekananda bringt ganz aktiv Yoga als alte indische Weisheit mit nach Europa und in die USA Ende des 19. Jahrhunderts. Ein faszinierendes Buch, das zeigt, wie sehr auch religiöse, spirituelle Fragen ganz stark dem Kulturaustausch unterliegen. Ich schenke dieses Buch einem alten Freund von mir. Er betreibt seit einigen Jahren schon Yoga. Er sagt, es ist eine Körperpraxis für seinen Rücken. Ich glaube, wenn er dieses Buch liest, wird er sehr viel darüber lernen, was Yoga auch noch ist oder mal war.
Yoga oder die sanfte Eroberung des Westens durch den Osten von Stefan Weidner ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen, hat 416 Seiten und kostet 30 Euro. Am 10. Dezember werden in Stockholm traditionell die Nobelpreise verliehen, der Höhepunkt vieler herausragender Karrieren. Aber es gibt auch ein Leben nach dem Preis. Das weiß auch der norwegische Autor Jon Fosse. Und morgen erscheint das erste Buch, das er nach dem Literaturnobelpreis 2023 geschrieben hat, in deutscher Sprache. Weim heißt es. Und damit hat er sich nach eigener Aussage von einem düsteren Schriftsteller zu einem tragikomischen gewandelt. Tobias Wenzel hat den Roman gelesen und Jon Fosse in Norwegen getroffen.
Dried fish was Bergen's most important commodity for several hundred years.
Ein Touristenboot klärt über die norwegische Fischindustrie auf, während es in den Hafen von Bergen einläuft. In einem Restaurant am Hafen sitzt Jon Fosse und bestellt fermentierten Rohfisch. In Fosses neuem Roman Weim begrüßt eine resolute Frau in einer Stadt, die Bergen nachempfunden ist, in einem solchen Restaurant einen Fremden als Frank, obwohl er Olaf heißt. Was würde Jon Fosse, der eigentlich Jon Olaf Fosse heißt, sagen, wenn ihn eine fremde Frau hier im Restaurant mit Frank anspräche?
I guess I would have asked her, have you read Weim?
Ich würde Sie wohl fragen, haben Sie den Roman Weim gelesen? Ich bin hier in Norwegen ziemlich bekannt, deshalb werde ich oft angesprochen. Es ist nett, aber auch etwas anstrengend.
So it's nice and it can be a bit tiring also.
Besonders seit dem Nobelpreis. Auch deshalb bleibe er lieber zu Hause.
I prefer to stay inside, in my home.
Wir sind zum zentralen Pier des Hafens spaziert. Viele Sommer habe er hier mit seinem besten, mittlerweile gestorbenen Freund gesessen, erzählt Jun Fosse.
So I could have a beer there, looking at the sea.
Und ich habe dann hier ein Bier getrunken und aufs Meer geblickt.
Hier, stellt man sich vor, hat Geier aus Fosses neuem Roman mit seinem Fischerboot angelegt.
So, sagte ich, da wären wir, sagte ich. Und fuhr mir mit der Hand durch den Bart, diesen ergrauenden Bart.
Geier, einer von drei Ich-Erzählern, erinnert sich in einem Bewusstseinsstrom zwischen Traum und Wirklichkeit, wie Eline seine Frau wurde, nachdem er sie lange nur heimlich angehimmelt und sein Boot nach ihr benannt hatte.
I've had several boats.
Ich hatte schon einige Boote. Da meine Frau Anna heißt, ist der Name meines jetzigen Boots Anna 3. Aber sie mag den Namen nicht.
She doesn't like the name. You want to sit here?
Wir setzen uns auf eine Bank am Ende des Piers. Wieder hat Fosse in seiner reduzierten Sprache einen archaischen, rein analogen Roman geschrieben.
There's no mobile phone or no computer or anything such in anything I've written.
In keinem meiner Werke taucht ein Mobiltelefon, ein Computer oder etwas derartiges auf. Ich mag keine Markierungen, die vom Wesentlichen ablenken. Ich bin ein existenzieller Schriftsteller. Deshalb muss ich aus dem Weg räumen, was stört.
I need to take away what's disturbing.
Weim ist Fosses komischster Roman, auch weil Eline das Leben der Ich-Erzähler in die von ihr gewünschten Bahnen lenkt. Etwa, wenn sie dem völlig fremden Olaf zu verstehen gibt, sie seien nun ein Paar.
»Du könntest mir ruhig was erzählen«, sagte sie. »Was denn?«, sagte ich. »Ja, über unsere Zukunft zum Beispiel«, sagte sie, und ich sagte »nichts«. »Oder du kannst mich was fragen, wo ich herkomme zum Beispiel. Aber das habe ich wohl schon erzählt«, sagte Eline. »Wo bist du her?«, sagte ich. »Aus Weim«, sagte sie. »Aber das habe ich schon erzählt«, sagte sie. »Aus Weim bist du also«, sagte ich. »Ist da was verkehrt dran?«, sagte sie.
Olaf fügt sich und wird ihr Mann, bis sie ihn für Geier verlässt, um dann wieder zu Olaf zurückzukehren, der für sie Frank ist.
If it has a theme, it's about the strangeness of life.
Wenn dieser Roman ein Thema hat, dann die Seltsamkeit des Lebens.
Er selbst würde sein eigenes Leben mit dem Wort seltsam zusammenfassen, erzählt Fosse und gibt ein Beispiel.
I never was never really interested in theater and I didn't really like it.
Ich habe mich nie wirklich fürs Theater interessiert, mochte es nicht einmal, aber dann habe ich rund 40 Theaterstücke geschrieben und war einige Jahre lang der am häufigsten aufgeführte Dramatiker überhaupt. Das ist einfach so passiert, seltsamerweise.
Just happened. Strangely enough, yeah.
Wir verlassen den Hafen. Ich begleite Jun Fosse noch zum Parkhaus, in dem sein Auto steht. Draußen hat sich eine kleine Menschentraube gebildet. Denn das Parkhaustor ist verriegelt und die digitale Öffnung über ein Touchpad versagt.
This is very strange.
Das ist sehr seltsam.
Again, like in a novel.
Wie im Roman.
Vielleicht wäre ein Leben in einer rein analogen Welt einfacher, sage ich.
Yeah.
Ja.
Da öffnet sich doch noch das Parkhaustor. Winkend verschwindet darin Jun Fosse.
Tobias Wenzel über den Literaturnobelpreisträger Jun Fosse, dessen neuer Roman Weim wurde aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henke übersetzt, erscheint morgen am Freitag bei Rowohlt, hat 160 Seiten und kostet 24 Euro. Und um sprachliche Details geht's jetzt auch in der Kulturpresseschau mit Ulrike Timm.
Die Tofu-Wurst darf bis auf weiteres Tofu-Wurst heißen, denn die EU-Unterhändler in Brüssel konnten sich noch nicht auf ein Verbot einigen. Viele Verbraucher freuten sich bereits auf neue Produktnamen wie längliche Würztofu-Masse im Kunstdarm oder mehrschichtiges, turmartiges Gebilde mit Gurken, Tomaten, Käse und Sojamasse, die zwischen zwei Brötchenhälften eingeklemmt ist. Doch daraus wird erstmal nichts. Das bedauert Zippert, der sich in seinen satirischen Kolumnen durch die Welt zappt. Wer sich, um der länglichen Würztofu-Masse von vornherein auszuweichen, allerdings dem Fisch zuwendet, der sollte vorsichtig sein. Fisch ist ein Reservoir für Schadstoffe und Mikroplastik, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Der Naturheilkunde-Professor Andreas Michalsen schreibt hier über gesunde Ernährung. Eine seiner Erkenntnisse könnte den Kollegen Zippert womöglich gleich wieder zappen lassen. Früher nahmen vermutlich auch vegan lebende Menschen ausreichend Vitamin B12 auf, da das Gemüse weniger gewaschen wurde und im natürlichen Erdboden eine reichliche Bakterienflora vorkam. Umsteigen auf sandknirschende Möhre müssen sie für eine gesunde Ernährung deshalb aber nicht. Ansonsten kommen die Feuilletons heute etwas melancholisch und auch etwas retro daher. Im Berliner Tagesspiegel frönt Rüdiger Schaper der Jahresendzeitbedrücktheit und meint, Berlin befindet sich in dem schwierigen und manchmal schmerzhaften Prozess, die Großstadt zu werden, die es so nie sein wollte. An dieser Stelle fehlt selten der Vergleich mit New York. Schaper setzt zum Realitätscheck an. Tickets für Theater und Oper liegen im dreistelligen Bereich. Der Eintritt für das Guggenheim-Museum kostet $30. Vielleicht kommt Berlin nach den Kürzungen in der Kulturszene auch noch dahin. Nie wurden so viele Klassiker wieder veröffentlicht wie im Advent 2025, schreibt die Welt. Trendsetter im aktuellen Weihnachtsgeschäft seien die Beatles. In Zeiten, in denen der Erwerb eines Albums gar nicht mehr nötig ist, um es anzuhören, sind opulent ausstaffierte Wiederveröffentlichungen eine der letzten Möglichkeiten, mit physischen Produkten Geld zu verdienen, analysiert Jochen Overbeck. Weil sie abtreten möchte, solange man es noch bedauert, hört die Klarinettistin Sabine Meyer auf, Konzerte zu geben. Sie ist die Größte ihres Faches und will genau diesen Druck endlich loswerden, meint Clemens Haustein in seinem Porträt der 66-jährigen Musikerin. Weiter schreibt er in der FAZ, hinter Meyers Entscheidung, mit dem Konzertieren aufzuhören, darf man eine gehörige Portion Perfektionismus vermuten. Der hat sie zwar in die Ausnahmestellung gebracht, die sie bis zuletzt ausfüllte, lieber aber wäre sie den Zwang zur Vollkommenheit wohl los. Mit einem Ausdruck von tiefer Erleichterung zitiert sie die Pianistin Martha Argerich, selbst Kind und Knecht des Vollkommenen. Perfektion sei das Ende von etwas und damit eigentlich nicht anstrebenswert. Perfektionsstreben, das kann man der Bahn wirklich nicht unterstellen. Die neue Chefin Evelyn Paller gibt wenigstens zu, dass sobald auch nichts klappen wird, packt aber an. Ihre Pläne sind Musik in den Ohren der Lokführer, Zugbegleiter und Disponenten, die Tag für Tag den Bahnbetrieb am Laufen halten. Paller will nicht bei ihnen kürzen, wie auch, sondern in den Zentralen, wo hochbezahlte Manager sitzen, bei denen oft nicht klar ist, was sie den ganzen Tag machen. Die Hälfte von ihnen muss nun gehen, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung, die das überfällig findet. Wäre doch schick, wenn das Schule machen würde. Bis dahin empfiehlt uns die Süddeutsche Zeitung unter der Überschrift Lesen und Lesen lassen noch Kinderbücher zum Fest und das Pokern mit Gummibärchen.
Das war die Kulturpresseschau mit Ulrike Timm. Ich bin Charlotte Ölschlegel und wünsche Ihnen eine gute Nacht hier bei Fazit.